Die EU-Ausbildungsmission für die Ukraine nah genug an der Realität des Krieges? Seit mehr als 1000 Tagen wehrt sich die Ukraine nun schon gegen Russland und es läuft nicht gut für das überfallene Land. Die russische Armee verzeichnet Gebietsgewinne, zugleich bröckelt die Unterstützung in vielen Ländern des Westens. Die Europäische Union allerdings hat gerade ihre Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten um 2 Jahre verlängert. European Military Assistance Mission in Support of Ukraine, so lautet der lange Name dieser Mission, abgekürzt EUMAM. 2 Kommandos koordinieren die Lehrgänge auf EU-Gebiet, eines in Polen, das andere in Deutschland, firmiert als Special Training Command, kurz STC, und wird von Generalleutnant Andreas Marlow geführt. Er ist Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres und Kommandeur Militärische Grundorganisation. Guten Tag, Herr General.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr General, mehr als 1000 Tage ist es jetzt her, dass Russland seine Angriffe auf die Ukraine ausgeweitet hat. Was hat EUMAM zum ukrainischen Abwehrkampf beigetragen?
Also einmal tragen wir durch unsere Ausbildung dazu bei, dass die Ukrainer sich besser verteidigen können. Und wir haben bis dato ca. 18.000 Soldaten ausgebildet und Soldatinnen. Und ich denke, dass wir bis Ende des Jahres sicherlich auch noch die 19.000 erreichen werden. Das ist nicht ganz das, was wir erreichen wollten, aber wir hatten 20.000 angepeilt, aber das ist unter den gegebenen Umständen das, was die Ukraine derzeit nutzen kann von unserem Angebot.
Aber 19.000 allein in Deutschland, EUMAM insgesamt, wie viel?
Also die EUMAM selber, denke ich, für dieses Jahr am Ende des Jahres in allen Ausbildungsstätten ungefähr 60.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet haben.
Warum gibt es eigentlich 2 Ausbildungskommandos unter dem Dach dieser Mission?
Als diese Mission 2022 aufgesetzt wurde, gab es eine Diskussion darum, wer unter dem strategischen Hauptquartier, das in Brüssel ist, die Ausbildung koordiniert. Und da bewarben sich Polen und Deutschland drum und am Ende gab es ein salomonisches Urteil, dass es 2 Hauptquartiere sein werden. Also das eine in Polen, in Sagan, und das andere in Strausberg in Deutschland. Wobei ich nur für das verantwortlich bin, was auf deutschem Boden stattfindet.
Und was unterscheidet diese beiden Kommandos inhaltlich?
Ja, also von der Auslegung her ist das polnische Kommando in der Theorie zuständig für alles, was in ganz Europa stattfindet. Wenngleich viele europäische Nationen sich direkt unter Brüssel untergeordnet haben. Also in der Praxis machen wir mehr oder weniger das Gleiche. Die Polen, das, was in Polen stattfindet, und wir, das, was hier in Deutschland stattfindet.
Wie sieht das aus mit den Ausbildern des STC jetzt? Sind die alle von der Bundeswehr? Oder?
Also wir sind, sag ich mal, als die, sag mal, gastgebende Rahmennation, stellen wir natürlich den Großteil der Ausbilder. Wir stellen auch den ganzen organisatorischen und logistischen Rahmen. Aber wir haben mittlerweile aus 17 Nationen Ausbilderteams, die mit in der Ausbildung involviert sind.
Wen schickt die Ukraine denn nun zur Ausbildung? Soldaten für die Grundausbildung oder auch erfahrene Soldaten?
Sowohl als auch. Wir haben ein sehr breit gefächertes Ausbildungsangebot, das in verschiedenen Bereichen sich aufteilt. Und das beginnt von der Grundausbildung, da kommen dann offensichtlich ganz frisch eingezogene Rekruten, bis hin zur Spezialistenausbildung, wo wir, nur ein Beispiel zu nennen, Soldaten und Soldatinnen an dem Flugabwehrraketensystem IRIS-T ausbilden, das Deutschland ja auch an die Ukraine liefert. Also es ist ein ganz, ganz breiter Strauß an verschiedensten Qualifikationen, die wir hier ausbilden.
Nach welchen Kriterien werden die zu Ihnen kommen, die Lehrgangsteilnehmer, eigentlich zu Hause in der Ukraine ausgewählt? Wissen Sie das?
Also das wird einmal durch die Ukraine festgelegt, wer kommt. Und das hängt natürlich von der Art des Trainings ab. Also wenn wir für unser Sanitätstraining, das wir anbieten, kommen in der Regel ukrainische Sanitäter und Sanitäterinnen. Also das sind dann Menschen, die dafür vorgesehen sind, da auch Vorbildung haben. Wenn wir jetzt Infanterietruppenteile ausbilden, haben wir häufig grundausgebildete Rekruten, die dann bei uns ihre weiterführende Ausbildung erhalten, um dann später in Einheiten der Ukraine eingesetzt werden zu können.
Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine ja eigentlich nicht mehr verlassen. Für so einen Lehrgang ist das eine Ausnahme. Kehren die eigentlich alle wieder in die Ukraine zurück?
Ja, also unsere ukrainischen Freunde sind nach wie vor, das beeindruckt mich immer wieder, sehr motiviert, wieder in die Ukraine zurückzukehren, um dann zu kämpfen, weil letztlich die ja ihr Zuhause und ihre Familie verteidigen. Wir hatten in der Vergangenheit ganz, ganz einzelne Fälle an Soldaten, die sich, sag ich mal, davon gemacht haben. Das ist aber wirklich im Promillebereich. Und wenn ich das mal reflektiere auf meine Zeit, als ich Vorgesetzter war in unseren Wehrpflichtzeiten, kann ich sagen, dass von unseren Wehrpflichtigen, ohne dass es Krieg irgendwo gab, mehr stiften gegangen sind, als wir das bei den Ukrainern hier beobachten.
Jetzt haben Sie schon die Motivation angesprochen. Wie ist es denn jetzt gegen Ende des dritten Kriegsjahres um den Kampfgeist Ihrer ukrainischen Auszubildenden bestellt?
Ich bin da nach wie vor beeindruckt. Man könnte ja erwarten, dass angesichts der Umstände, und die sind ja nach wie vor sehr schwierig, wenn nicht gar schwieriger geworden in der Ukraine, dass möglicherweise irgendwann auch die Motivation nachlässt. Aber ich kann das nicht beobachten. Wann immer ich mit unseren ukrainischen Auszubildenden spreche, sprüht einen da wirklich Motivation, Lernbereitschaft, aber auch der Wille zu kämpfen entgegen. Das ist wirklich beeindruckend und sehr viel mehr, als man erwarten könnte.
Wie lange überleben ukrainische Soldaten an der Front?
Das kann ich nicht beantworten, weil das hängt natürlich davon ab, wo man am Ende eingesetzt ist. Es ist ein Leben als Infanterist im Schützengraben ist naturgemäß gefährlicher, als wenn man jetzt, sag ich mal, als Artillerist in einem Geschütz irgendwo eingesetzt ist oder in der Flugabwehr. Aber darüber führen wir keine Statistiken.
Wie beurteilen Sie die derzeitige Lage im Kriegsgebiet?
Naja, nach allem, was man hört und das, was ich so an Symptomen auch, die sich so indirekt in der Beschickung der Ausbildung und ähnlichen Dingen betrachte, würde ich ja schon einschätzen, dass die Lage für die Ukraine zurzeit sehr schwierig ist, weil die Ressourcenlage eigentlich auf russischer Seite sehr viel besser ist als bei den Ukrainern. Und da ist es umso wichtiger, dass wir weiterhin die Ukrainer weiter unterstützen in jeder Hinsicht.
Herr General, sehen Sie eigentlich Veränderungen in diesem russisch-ukrainischen Krieg an der Front, die Ihnen die Zuversicht geben, dass dieser Krieg bald zu Ende sein könnte?
Das ist eine schwierige Frage. Kann ich nicht voraussagen. Ich hoffe, dass die Russen nicht siegreich sein werden. Weil das wäre für uns alle eine ganz schwierige Lage für uns alle erzeugen. Und ich wünsche den Ukrainern, dass sie erfolgreich aus diesem Krieg herausgehen, wie auch immer man Erfolg hätte am Ende definiert.
Welche Kenntnisse und Fertigkeiten, Sie haben ja vorhin schon das Ausbildungsangebot angerissen beim STC, welche Kenntnisse und Fertigkeiten werden dort vermittelt?
Wir bieten an, wenn das gewünscht ist von der Ukraine, Grundausbildung. Wir bilden aus alle möglichen Trainings an technischen Systemen, die insbesondere auch Systeme, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung stellt. Also als Beispiel Kampfpanzer, Schützenpanzer, Flugabwehrsysteme, Flakpanzer und ähnliche Dinge. Wir bilden aus ganze Einheiten und Verbände, die geschlossen ankommen, geschlossen trainiert werden zu einem taktischen Zweck, also wie man in der Verteidigung sich verhält, und machen auch Stabstraining mit diesen Verbänden. Und wir bieten halt auch so Spezialistentraining an für Sanitäter, für Pioniere, für Cyberspezialisten und ähnliches.
Die Ukraine verwendet ja auch weiterhin neben westlichen Systemen Waffen aus sowjetischer Produktion. Können Sie denn daran auch trainieren?
Nein, die haben wir ja hier nicht verfügbar. Das heißt, wenn wir an Waffensystemen trainieren, bilden wir das aus, was Deutschland den Ukrainern zur Verfügung stellt. Um mal beim Beispiel zu bleiben, der Schützenpanzer Marder, von dem haben wir inzwischen 200 Stück geliefert an die Ukraine. Also durchaus dort ein gebräuchliches Waffensystem inzwischen. Die sind da sehr zufrieden mit. Das bilden wir hier aus. Russischstämmige Systeme werden vorrangig eher in Ländern wie zum Beispiel in Polen ausgebildet, die das auch noch in ihrem Bestand haben. Also das ist auch so eine Art, sag ich mal, Arbeitsteilung, die sich dann auf europäischer Ebene ergeben hat.
In diesem Krieg spielen ja auch Drohnen eine große Rolle. Offenbar wurde daran zunächst aber zumindest hier in Deutschland nicht ausgebildet, weil die Bundeswehr keine hatte. Hat sich das geändert?
Ja, wir hatten Drohnen, allerdings im begrenzten Umfang in der Truppe und aber nicht in der Vielfalt, in der Bedeutung, wie wir das jetzt im Krieg beobachten konnten. Das haben wir inzwischen erkannt und abgestellt. Das heißt, wir haben jetzt auch flächendeckend Kleinstdrohnen für die Ausbildung zur Verfügung. Wenn da ich auch sagen muss, wir machen natürlich immer eine Art Lerngruppenanalyse, wenn Truppe zu uns kommt. Und wir müssen die natürlich da abholen, was man voraussetzen kann. Und wenn die halt nur eine geringe militärische Vorbildung haben, muss man zum Teil mit Basics anfangen und muss dann diese komplexen Elemente erst später einführen.
Wer bestimmt denn die Ausbildungsinhalte? Also machen Sie das als STC oder sprechen Sie sich mit der ukrainischen Militärführung ab? Wie funktioniert das?
Das ist ein Prozess, bei dem auch das Hauptquartier in Brüssel involviert ist, dass sich in der Vergangenheit mit dem amerikanisch geführten SecU, das in Wiesbaden sitzt, abstimmt, die auch in der Ausbildung mit tätig sind.
Was heißt das SecU?
Das ist die Special Assistance Group Ukraine. Das ist eine amerikanische Organisation, wo auch die Briten mit drin sind. Und jetzt durch eine NATO-Organisation abgelöst wird. Die haben den direkten Link auch nach Kiew und die definieren dort dann gemeinsam die Ausbildungsziele. Die bekommen wir dann quasi vorgegeben.
Und was sagen Ihre ukrainischen Lehrgangsteilnehmer, die ja dann oft direkt von der Front kommen? Was brauchen die Streitkräfte derzeit am meisten, um die russischen Angriffe abzuwehren?
Also die Kampferfahrung haben, die, wenn man mit denen spricht, die sagen natürlich, dass die jede Art der Unterstützung brauchen. Das ist von Waffen über Munition, über Gefechtsfahrzeuge und ähnliches. Also das ist schon breitbandig, weil eben das ist ja inzwischen eine riesige Armee geworden, die Armee der Ukraine. Und die materielle Unterstützung ist da praktisch ständig gegeben. Also das äußern die schon, dass sie alles im Prinzip gebrauchen können.
Nun gab es, glaube ich, im Sommer einen Bericht des Auswärtigen Dienstes der EU, der bemängelte die Praxisferne von EUMAM.
Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Ausbildung. Das heißt, wenn wir ein Waffensystem ausbilden, bei Null beginnt, dann muss man erstmal mit Waffen- und Geräteausbildung anfangen. Dann nützt es nichts. Am Beispiel Kampfpanzer, da muss man die Griffe und die Bedienelemente alle lernen, bevor man überhaupt damit irgendwas taktisch ausbilden kann. Diese Elemente des Krieges, die man dort beobachtet, die kann man im Prinzip erst in der taktischen Ausbildung einführen. Das nur bei ganz bestimmten Ausbildungen auf der einen Seite oder gegen Ende einer Ausbildung überhaupt erst sinnvoll möglich. Also auch eine Frage der Methodik am Ende des Tages. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
In dem Bericht hieß es unter anderem, viele ukrainische Soldaten müssten dann am Ende des Lehrgangs in der Ukraine nochmal wieder nachgeschult werden, was den Sinn von EUMAM im Grunde zunichte machen würde. Warum bilden Sie nicht gleich in der Ukraine aus?
Also ich finde es eigentlich normal, dass die nachgeschult werden müssen, weil die auch wenn sie einen Truppenkörper ausbilden, muss man die irgendwann auch nochmal komplett zusammenführen mit anderen Elementen, um dann so ein abschließendes Training zu machen, das zweckmäßigerweise mit den Systemen, die die dann auch vor Ort benutzen, gemacht wird. Finde ich jetzt nicht überraschend, halte ich auch jetzt nicht für einen Kritikpunkt.
Ja, und die Ausbildung in der Ukraine, wäre das nicht kostengünstiger, schneller?
Ja, aber das frage ich unsere ukrainischen Auszubildenden ja auch. Sag ich, wie ist denn das, wenn wir eine Ukraine ausbilden würden? Die sagen auch, nee, sie sind heilfroh, dass wir das hier machen, weil die halt sagen, hier können die ohne die Bedrohung von Angriffen aus der Luft sich auf die Ausbildung konzentrieren, während die schon in der Ausbildung mal waren in der Ukraine, sagen, die haben fast jede Nacht Luftalarm. Egal, ob was passiert oder nicht, sie müssen dann aber in die Schutzräume, sind dann wach, sind am nächsten Tag total kaputt und darunter leidet natürlich auch die Qualität der Ausbildung. Also insofern glaube ich, haben wir hier ideale Bedingungen, um die Ausbildung hier auch zielgerichtet in der vorgegebenen kurzen Zeit auch durchführen zu können, mit dem größtmöglichen Effekt.
Das andere Problem wäre wahrscheinlich, dass Trainer, Ausbilder der Verbündeten auf ukrainischem Boden gewisse rechtliche und sicherheitstechnische Probleme hätten.
Genau, also ich meine, das ist am Ende eine politische Frage, ob man das will. Ja? Also wenn unsere Regierungen entscheiden würden, das soll dort stattfinden, dann wird das sicherlich gemacht. Ich persönlich würde es aus den genannten Gründen nicht empfehlen.
Nachdem die USA jetzt offenbar die Genehmigung zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet erteilt haben, ist hierzulande ja die Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern wieder da. Was sagen denn Ihre Lehrgangsteilnehmer dazu?
Ja, die sagen natürlich immer, sie können alles gebrauchen und die sind natürlich schon dafür, dass man jedwede Unterstützung dazu zählt, würde dann auch Taurus zählen, bekommt. Und logischerweise wünschen die Ukrainer sich natürlich auch keine Restriktionen im Einsatz von solchen Waffen.
Wir wissen, dass die Politik, insbesondere der Bundeskanzler, gesagt hat, dabei bleibt, dass Taurus nicht geliefert wird. Wie müssen Sie denn dann gegenüber den Ukrainern begründen, dass wir nicht liefern?
Das brauche ich nicht begründen, weil die Ukrainer quer durch die Last, egal mit wem man spricht, extrem dankbar sind für das, was wir für sie tun. Auch das, was wir hier in der Ausbildung machen und vielleicht mit all den Unzulänglichkeiten, die damit auch verbunden sind. Aber die wissen das schon zu schätzen, die ganze Bandbreite der Unterstützung, die sie kriegen. Dass die im Prinzip sich immer mehr wünschen, ist ja logisch. Die sehen aber auch die Realitäten. Ich habe da noch keine Anwürfe oder Vorwürfe gehört gegenüber unserem Land oder uns als Bundeswehr, weil gewisse Dinge dann nicht so funktionieren.
Russland setzt jetzt ja seit neuestem tausende nordkoreanische Soldaten ein in diesem Krieg gegen die Ukraine. Was berichten die Lehrgangsteilnehmer darüber? Gibt es welche, die Feindkontakt hatten mit denen?
Nein, das habe ich noch nicht gehört.
Verändern die Nordkoreaner denn die Dynamik dieses Krieges?
Aus dem, was mir zugänglich ist, kann ich ja jetzt noch nicht, auf der militärisch-taktischen Ebene kann ich da noch nichts erkennen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie, hat jetzt den Charakter des Krieges verändert. Politisch ist das sehr wohl aus meiner Sicht eine Veränderung, die man zur Kenntnis nehmen muss. Aber das ist halt auf einer anderen Ebene als das, was ich hier zu vertreten habe.
Herr General, seit mehr als 1000 Tagen überzieht Russland die Ukraine jetzt mit offenem Krieg in großem Maßstab. Was haben die Russen seither in diesem Krieg gelernt, seit Februar 2022?
Die Ukrainer berichten mir, dass wir die Russen nicht unterschätzen dürfen, weil die tatsächlich sehr lernfähig sind im Umgang mit den Taktiken, die die Ukrainer auch anwenden. Und die Ukrainer sind ja sehr innovativ, sei es technisch oder taktisch. Und die Tatsache, dass die Ukrainer sich bisher gut gegen die Russen wehren konnten, zeigt ja, dass sie in der Hinsicht den Russen auch überlegen sind. Aber sie berichten eben, dass die Russen auch schnell lernen, Gegenmaßnahmen zu neuen Techniken oder Taktiken zu entwickeln. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass jetzt unabhängig von der individuellen Qualität, aber das schon auch eine gewisse Qualität in sich bedeutet, wie die Russen diesen Krieg in Toto führen, mit diesen aberwitzig riesigen Minenfeldern, was aus unserer Sicht ja in vielerlei Hinsicht nicht gut ist, dass man ganze Landstriche mit Minen vollzieht. Aber militärisch aus deren Sicht folgt das einer gewissen Logik und Konsequenz, die ja bisher auch nicht aufgebrochen werden konnte. Also ich denke, man darf die Russen da nicht unterschätzen.
Russland sammelt ja in diesem Krieg dann auch Erfahrungen im Kampf gegen eine Armee, die mit westlichen Waffen ausgerüstet wird, mehr und mehr. Was bedeutet das für die europäischen Verbündeten?
Ja, dass wir natürlich unsere eigene Verteidigungsfähigkeit herstellen müssen, und zwar mit modern überlegenem Material und Waffensystem, weil die technische Überlegenheit, denke ich, die ist unbestreitbar nach wie vor gegeben. Das sieht man auch an der Art und Weise, wie die Ukrainer sich mit den westlichen Systemen wehren können. Und ich denke, die Russen werden schon auch ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen und einen gewissen Respekt entwickeln aus der Qualität unserer Waffensysteme. Denn die Verluste, die Russen haben, kommen nicht von ungefähr.
Aber sie haben wesentlich mehr Soldaten. Menschenmaterial, um es zynisch zu sagen, das verheizt wird.
Genau. Also das ist ja so ein Punkt, den man auch durch die Kriegsgeschichte beobachten kann, dass sag ich mal, aus westlicher Sicht, wir setzen immer auf Qualität zurecht und dass wir in der Gefechtsführung, wie soll ich das ausdrücken, menschenschonend vorgehen. Und das ist auf russischer Seite halt nicht der Fall. Wobei das in sich nicht einer gewissen Logik entbehrt. Am Ende ist es, wenn sie damit erfolgreich wären, hat es eine gewisse innere Logik, auch wenn wir das für verachtenswert halten.
Aber nochmal zurück zu den Waffen und der Entwicklung, den waffentechnischen Entwicklungen. Wie schnell gehen die eigentlich voran? Wie schnell ändern diese Entwicklungen sich? Wie schnell muss man sich daran anpassen?
Auf jeden Fall schneller, als wir das derzeit tun. Wir beobachten ja gerade im Bereich des elektronischen Kampfes, im Bereich der Drohnentechnik, im Bereich der Flugabwehr, im Bereich der Waffen, die die Russen auch aus der Luft einsetzen, also Gleitbomben und ähnliche Dinge, Entwicklungen, die sich eigentlich jetzt im Laufe dieses Krieges ergeben haben. Und darauf gilt es zu reagieren. Und jetzt sind ja gerade im Bereich von Software oder bei Drohnen die Innovationszyklen, auf die wir schauen, wahnsinnig schnell. Und das ist zurzeit in unseren Beschaffungszyklen überhaupt nicht abgebildet.
Und da wenn Sie von wir und uns sprechen, meinen Sie die Bundesrepublik?
Genau, aber das ist in anderen westlichen Ländern nicht viel besser. Und da denke ich, müssen wir zumindest bei diesen Systemen, die hohe Innovationszyklen haben, müssen wir schneller werden und andere Verfahren finden, um da schneller darauf reagieren zu können.
Wie können Sie dann die Ausbildung Ihrer ukrainischen Lehrgangsteilnehmer entsprechend schnell anpassen?
Ja, das hängt ja vom Thema ab, was wir ausbilden. An einer Waffenplattform ist es erstmal egal, was die Russen entwickeln. Wenn wir an einem Kampfpanzer ausbilden, dann müssen sie erstmal das Bedienen das Handhaben, das Warten, das Schießen lernen. Und das ist immer unabhängig davon, was sich auf dem Gefechtsfeld entwickelt. In der Kleintaktik der Infanteriekompanie oder des Infanteriebataillons implementieren wir schon die Elemente, die im Gefecht dort zu sehen sind. Also die Bedrohung durch Drohnen oder die Nutzung von Drohnen. Wo wir noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist Elemente des elektronischen Kampfes, um das dort einzubringen. Aber ich denke, das sind alles Bereiche, wo diese Zyklen sich nicht so auswirken. Und bei der Flugabwehr, denke ich, ist das, also in Bezug auf Gleitbomben, ist das weniger eine Frage unserer Ausbildung, sondern eine Frage der Verfügbarkeit von Systemen, um das Flächendecken der Ukraine abwehren zu können.
Herr General, wie erleben eigentlich Ihre Ausbilder, die EUMAM-Ausbilder, die Auszubildenden?
Also die lernen von den, insbesondere von den kampferfahrenen Ukrainern und tauschen sich auch aus. Das ist auch gewollt, weil das ja auch wieder in die Ausbildung einfließt. Sie sind auch inspiriert von dem Kampfeswillen und von der Motivation der Ukrainer. Das höre ich eigentlich auch seit 2 Jahren. Und sind auch durchdrungen von der Wichtigkeit und Richtigkeit ihrer Aufgabe, dieser Ausbildung. Und die machen da schon einen harten Job, wenn die wochenlang oder monatelang auf dem Übungsplatz sind, aber sind trotzdem durchdrungen von der Wichtigkeit dieser Aufgabe. Es gibt bisweilen auch engere persönliche Kontakte, wobei ich ganz offen sage, da bin ich kein Freund von, weil ich eben weiß, dass es psychologische Probleme geben kann, wenn man dann später erfährt, dass dieser Kamerad oder Kameradin, die man sehr geschätzt hat, dann vielleicht schwer verwundet oder gefallen ist oder so. Und das möchte ich eigentlich unseren Leuten ersparen. Darum bitte ich alle eigentlich immer um so eine gewisse professionelle Distanz, um diese Folgen für unsere Leute auch so ein bisschen zu mitigieren.
Sie haben jetzt sehr viel erzählt über die EUMAM, über den Inhalt der Lehrgänge auch. Was Sie nicht verraten werden, ist, wo diese Lehrgänge stattfinden. Aus guten Gründen wohl. Können Sie eigentlich Ausbildung, Ausbilder, Auszubildende davor bewahren, ausspioniert zu werden?
Ja, wir haben über 50 Ausbildungsplätze in Deutschland, wo größere, kleinere. Und wir haben auch an allen Ausbildungsstätten Vorkehrungen getroffen, um das, was man erwarten kann, also Ausspähung, auch die berühmten Drohnenüberflüge, um das erstens zu erkennen und zweitens auch da Gegenmaßnahmen treffen zu können. Und wir sind überall auch in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden, also Polizei und anderen, um das Umfeld da auch zu kennen und zu wissen, wo Bedrohungen sind. Also ich denke, das, was wir machen können, machen wir auch. Und die Vorfälle halten sich eigentlich aus meiner Sicht auch im überschaubaren Rahmen.
Nun ist das Mandat der EUMAM, ich habe es eingangs gesagt, gerade um 2 Jahre verlängert worden. Ist es auch verändert worden?
Nein, das Mandat ist erstmal gleich geblieben. Es gibt einen Diskussionspunkt, das ist die Frage, ob EUMAM eine ständige Repräsentanz in Kiew einrichtet. Was ich für richtig hielte, wo es aber Vorbehalte bei einigen Mitgliedsländern gibt.
Warum?
Ja, weil einige Mitgliedsländer die ganze Frage der Unterstützung der Ukraine offensichtlich anders sehen, als wir das tun.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf, noch vor der Ausstrahlung. Übergeben Sie das Kommando von EUMAM turnusgemäß an Ihren Nachfolger. Mit welchem Gefühl?
Ja, mit einer gewissen Erleichterung, weil das doch, ich mache das ja zusätzlich zu meinen eigentlichen Aufgaben. Und das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ziemliche Belastung. Und ich habe immer das Gefühl, nicht ausreichend mich um die eine oder andere Sache kümmern zu können. Und insofern bin ich froh über das, was erreicht wurde. Ich bin auch ein bisschen stolz auf das, was wir da aufgebaut haben. Aber es ist auch gut, wenn es jetzt wechselt, weil man vielleicht auch irgendwann betriebsblind wird. Und wenn jetzt jemand anders mit einem frischen Blick auf die Ausbildung guckt, kann er vielleicht noch Dinge entdecken, die man noch besser machen könnte, als das, was wir bisher gemacht haben. Aber insgesamt denke ich, bin ich dankbar für die tollen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, auch auf ukrainischer Seite und hoffe, dass wir einen klitzekleinen Mosaikstein zu einem ukrainischen Erfolg mit beitragen konnten.
Vielen Dank, Herr General.
Sehr gerne.
Die Ausbildungsmission EUMAM ist um weitere 2 Jahre verlängert worden. General Andreas Malo oblag in den ersten 2 Jahren die Führung der Ausbildung in Deutschland. Das Gespräch mit ihm führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.